Gute und herzlich willkommen zu Gedankenspieler, dem Podcast und Vlog rund um IT und allgemeine Themen. Ich muss gestehen, ich habe es ein bisschen verbaselt. Ursprünglich wollte ich jetzt diese Episode von Gedankenspieler komplett in Englisch aufnehmen, aber lasst mich mal so formulieren, es ist ein bisschen hartes Englisch rausgekommen dabei. Deswegen übe ich das noch ein bisschen und vielleicht wird das in der Zukunft ja eine Möglichkeit sein, Gedankenspieler ganz oder vielleicht auch nur teilweise in Episoden in Englisch irgendwo zu machen. Jetzt in diesem Bereich von Gedankenspieler, in dieser Episode, möchte ich mit euch mal über zwei große Aspekte reden, und zwar über das Thema Cybersecurity im Storage-Umfeld und über das Thema künstliche Intelligenz und What's in for us als IT-Beratungsunternehmen oder als Kunden oder als Konsumenten, als Nutzer von solchen Technologien. Wie bin ich denn generell überhaupt darauf gekommen? Das kann man eigentlich relativ einfach zusammenfassen. Und zwar war ich in der letzten Woche in Madrid in Spanien auf einer Partner-Summit-Convention von der Dell EMC im Bereich UDS. UDS ist ja im Endeffekt eine Business Unit von der Dell EMC, steht für Unstructured Data Services und bezeichnet Lösungen für die Ablage von unstrukturierten Daten. Was sind denn überhaupt unstrukturierte Daten? Wenn ihr so ein bisschen mal anschaut, woraus bestehen die Informationen der Welt oder Data of the World, dann kann man eigentlich so zwei große Unterscheidungen treffen. Einmal strukturierte Informationen, das ist quasi alles, was in Datenbanken liegt, in Dokumentenmanagementsystemen liegt, in strukturierten Systemen dann irgendwo liegt, und unstrukturierte Informationen. Und bei den unstrukturierten Informationen, da reden wir dann über Backup-Daten, über Archivdaten, über File-Informationen, über beispielsweise auch Long-Term-Storage-Systeme, die halt beispielsweise sowas wie Röntgeninformationen und andere Geschichten dann über einen langen Zeitraum dann irgendwo aufbewahren und vieles mehr. Spannend dabei ist, wenn wir uns über unstrukturierte Daten unterhalten, ist das Verhältnis zwischen strukturierten Informationen und unstrukturierten Informationen. Da gibt's verschiedene Werte. Eine sagen, beispielsweise die Dell sagt, 10% sind strukturierte Daten, 90% sind unstrukturierte Daten. Andere Forschungsinstitute oder auch so meine Erfahrungen aus der Vergangenheit geht immer von 20-80 aus, also 20% strukturiert, 80% unstrukturiert. Aber egal, welche Zahlen da wirklich zutreffend sind, am Ende ist es doch so, dass die unstrukturierten Daten immer den absoluten Löwenanteil dann eigentlich auch ausmachen von den kompletten Daten und Informationen von einem Unternehmen oder generell von der Datenlage in der kompletten Welt. Und genau ab da wird es dann auch wirklich spannend, weil das macht natürlich diese Informationen aus vielerlei Hinsicht interessant. Als ich dann in das Partner Summit dann reinging, ging es mir eigentlich erstmal nur darum, die Neuigkeiten dann so ein bisschen zu entdecken rund um die beiden Lösungen der Dell EMC. Um euch mal so ein bisschen abzuholen, die Dell hat eigentlich zwei gute Lösungen im Bereich des Unstructured Data Services dann im Programm. Das eine ist die PowerScale oder ehemals Isilon und das andere ist die ECS oder Elastic Cloud Services. Die ECS ist ein direkter Nachfolger eigentlich von beispielsweise der EMC Zentera dann. Und was unterscheidet beide Lösungen? Die PowerScale ist so ein bisschen eigentlich abgegrenzt von der ECS, vor allem durch den Preis und durch die Leistungsfähigkeit, also die Geschwindigkeit und die Multiprotokollfähigkeit und auch den Umfang der Multiprotokollfähigkeit. Und die ECS gibt euch einfach Big Bang for the Bucks und ist hauptsächlich, aber nicht nur, auf diesem Bereich Object Store, also Objektspeicher S3, dann fokussiert und konzentriert und bringt halt wirklich viel Storage, auch mit unterschiedlichen Möglichkeiten, wie der abgelegt werden kann, aber viel Storage für einen sehr, sehr interessanten Preispunkt dann auch an Kunden quasi ran oder an den Einsatz dann letzten Endes heran und damit auch der perfekte Storage für beispielsweise Backup, weil viele Backup-Produkte heutzutage ja eigentlich schon eher Richtung Standard S3 dann auch gehen, um die entsprechenden Backups dann auch ablegen zu können. Wie war das Event aufgebaut? Da kann man auch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Es waren roundabout 500 Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus dem kompletten europäischen Raum dann auch anwesend. Also unterschiedliche Partner, unterschiedliche Leute aus unterschiedlichen Dell Business Units und so weiter und so fort. Und das Event richtete sich an sowohl Seller, also Sales Guys, und an Techniker, also Pre-Sales Engineers. Und es war so gestaltet, dass am Vormittag immer eine gemeinsame Sessions stattgefunden haben, die sich sowohl an Sales wie auch an Pre-Sales gewandt haben. Und nachmittags gab es dann einen Split. Bedeutet, da sind dann die Sales-Leute dann in ihre Sales-Sessions gegangen und die Pre-Sales-Leute sind dann in Pre-Sales-Sessions dann irgendwo gegangen, die auch technischer waren und sich mehr um diese technischen Themen unterhalten haben. Der große Kontext war aber in beiden Sessions gleich. Nur die Tiefe und die Art und Weise, was transportiert worden ist, hat sich da so ein bisschen unterschieden. Und da fand ich es ganz, ganz spannend, dass es eigentlich zwei ganz große, ich sag mal, Überschriften dann auch gab, hinter dem kompletten Event. Und das war unter anderem das Thema Cyber Security, also Schutz vor Cyberattacken, wie beispielsweise Ransomware, und das Thema Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz und was kann ein System zur Ablage von unstrukturierten Daten im Bereich der künstlichen Intelligenz dann auch alles Gutes tun. Und genau diese beiden Sachen, die möchte ich mit euch mal so ein bisschen in dieser Episode von Gedankensplitter teilen und auch besprechen. Das ist natürlich jetzt kein absoluter Deep Dive in die entsprechenden Themen. Da könnt ihr mich jederzeit natürlich auch ansprechen dazu. Aber es ist so ein bisschen eine Einordnung und meine Gedanken zu den entsprechenden Themen und zu den entsprechenden Use Cases. Wer nicht komplett unter dem sprichwörtlichen Stein gelebt hat in den letzten Monaten und Jahren, der wird sicherlich auch festgestellt haben und bemerkt haben, dass das Thema Cyber Security ein absolutes Schwerpunktthema innerhalb der Informationstechnologie geworden ist. Und das sehen wir auch bei uns in der Serviceware. In der Serviceware ist es so, dass wir, ich sag mal, bis vor 2-3 Jahren eine komplette Änderung in unserem Portfolio eigentlich hatten und auch erlebt hatten. Vor 2-3 Jahren war das Thema Storage und Data Management eigentlich so ein bisschen das treibende Thema und Security ist gemacht worden und war auch okay so, aber es war immer so ein Stück weit hinter dem Bereich Storage und Data Management dann eigentlich in der Betrachtung, was Umsatz betraf oder auch was die Wahrnehmung dann auch beim Kunden irgendwo betraf. Und das hat sich in den letzten Jahren wirklich komplett umgekehrt. Und das hat natürlich auch Gründe, beispielsweise Ransomware-Attacken, wirklich Vorfälle von Ransomware, die dann auch an die Öffentlichkeit dann irgendwo auch gelangt sind. All das hat für eine gewisse Aufmerksamkeit und Awareness dann logischerweise auch bei unseren Kunden dann gesorgt. Und das Thema Security selber ist ja ein sehr vielschichtiges Thema. Man muss auf Sicherheit auf den Endpunkten achten, in der IT-Infrastruktur, im Netzwerk achten, an den Breakout-Punkten dann ins Internet. Es gibt so viele Punkte, wo Security eine Rolle spielt. Was jetzt aber auch immer wieder passiert ist, dass wir durchaus gezielte Attacken dann auch erleben und auch Zeuge geworden sind, die sich dann in diesen unstrukturierten Bereich ein bisschen erstreckt haben, die auch wirklich dann tatsächlich auch die Kerninfrastruktur von Unternehmen dann auch attackiert haben. So der Klassiker, man exfiltriert ein Unternehmen, zieht die Daten dann raus, geht dann letzten Endes hin und greift das Unternehmen dann an und greift aber auch vor allem die absichernden Funktionalitäten in den Unternehmen an. Also die Backup- und die Restore-Systeme, die sich in den Unternehmen dann auch befinden. Das hat ganze zwei Gründe, warum man das logischerweise macht. Einmal kann man Ransom, also Lösegeld vom Unternehmen verlangen, um die, ich sag mal, Betriebsfähigkeit dann wieder herzustellen. Und andererseits kann man das Unternehmen damit erpressen und sagen, hör zu, egal wie, auch wenn du deine Daten wiederherstellen kannst, weil wir eben nicht in der Lage waren, deine Backup- und Recovery-Systeme zu kompromittieren, kannst du uns trotzdem Lösegeld zahlen, weil sonst stellen wir deine ganzen Daten in das Darknet rein. Also so oder so hast du da, Entschuldigung für die Aussprache, die Arschkarte als Unternehmen dann gezogen, wenn du entsprechend da auch kompromittierbar bist. Und gerade im Backup-Bereich ist das eigentlich immer so ein klassisches Thema gewesen von der sogenannten 3-2-1-Regel. 3-2-1-Regel, die gibt's eigentlich schon seit Ewigkeiten. Die hat man früher immer GFS-Prinzip, Grandfather-Father-Son-Prinzip irgendwo auch genannt. Gibt noch andere Bezeichnungen dazu. Aber richtig berühmt geworden ist sie eigentlich erst durch VM, durch das Unternehmen VM, die 3-2-1-Regel tatsächlich dann auch ein bisschen propagiert haben. Und eigentlich steht sie für 3 Kopien der Daten an 2 unterschiedlichen Standorten und eine davon mit einem Technologiebruch. Wie man das Thema Technologiebruch dann definiert hat, ob man gesagt hat, das ist Offline-Medium, das ist eine komplett andere Technologie und so weiter, das mag jetzt völlig unterschiedlich sein. Und ab da wird es ein bisschen spannend, weil man könnte natürlich auch sagen, eine 3-2-1-Regel wird auch erfüllt von einer NetApp beispielsweise, die mit SnapMirror, SnapVault und abgehängten Replikationen Daten dann irgendwo hinten, irgendwo anders hinpackt, obwohl man vielleicht sagen könnte, es ist vielleicht keine andere Technologie, wenn ich von NetApp auf NetApp repliziere. Aber anyway, das ist sowieso so ein bisschen ein Punkt, wo ich sehr, sehr kritisch gegenüberstehe, weil ich denke, dass allein nicht wirklich datensicher ist oder wirklich die Konsistenz der Daten dann auch wirklich safe dann auch containen kann. Aber anyway, das Problem ist halt einfach der Schutz dieser unstrukturierten Informationen. Und da habt ihr eigentlich zwei große Punkte oder Komplexe, die man da berücksichtigen muss. Der erste Punkt hat eigentlich gar nichts mit dem Thema Backup zu tun, sondern er hat mit dem Thema Unstructured Data an sich zu tun. Eingangs habe ich ja gesagt, dass 90% oder 80%, je nachdem welche Zahlen man annimmt, der Daten eines Unternehmens unstrukturierte Informationen sind. Das heißt aber auch, dass die absolute Mehrheit der Informationen dann tatsächlich unstrukturiert ist. Und es heißt aber auch, dass wir hier bei manchen Unternehmen über wirklich viele Terabyte an Informationen, vielleicht bis zu Petabyte an Informationen reden. Doch wie sichere ich diese Informationen? Wie kann ich die denn überhaupt vor Ransomware oder anderen Geschichten sichern? Ist da ein klassisches Backup die absolute Lösung? Klassische Backup-Ansätze, also einfach alles mal komplett abziehen und irgendwo ablegen, funktioniert ja nicht bei Scale-Out-Daten, gerade vor allem, wenn es sich um große Datenvolumina handelt. Weil das, was ihr vielleicht mit 20, 30, 40, 50, 100 Terabyte anstellen könnt, das funktioniert irgendwann nicht mehr, wenn ihr da im Petabyte-Bereich dann euch auch bewegt, weil da einfach die Zeit, um die Daten dann sichern zu können, viel, viel zu lange wäre und auch die Rücksicherung der Daten würde viel, viel zu lange dauern und dann tatsächlich auch das Unternehmen viel zu stark beeinflussen. Ziemlich viele Fields hier gerade, ja, aber tatsächlich geht es genau darum. Um vor Datenverlust zu schützen, um vor Desaster zu schützen, ist das der Klassiker da natürlich die Replikation. Man geht also hin und repliziert dann die Datenbestände auf einen anderen Cluster beispielsweise und kann sich so gegen Feuer schützen oder gegen irgendwie Wassereinbruch und so weiter, gegen den Verlust von einem Rechenraum oder einem Rechenzentrum. Das ist aber natürlich kein Backup oder das schützt auch nicht vor, ich sag mal, Ransomware, weil einfach dadurch, wenn man jetzt hingeht und eine Seite verschlüsselt, würde die Verschlüsselung natürlich auch repliziert werden auf die andere Seite. Wie schützt man dann solche Systeme? Der Approach von der Dell EMC ist da eigentlich sehr, sehr pragmatisch. Dell setzt da auf die Kombination aus drei Pfeilern. Der eine Pfeiler besteht dann aus der, ich sag mal, Unveränderlichkeit, Machung der Daten. Man geht also quasi hin und macht aus den Daten, die man gespeichert hat, im Backup-Umfeld, im Archivumfeld oder wo auch immer, sogenannte WORM-Daten. WORM ist eine Abkürzung, steht für Write One, Sweet Many, also quasi die Daten so abzulegen, dass man sie gar nicht mehr beeinflussen kann, löschen kann und damit auch nicht mehr verschlüsseln kann oder auch einfach kompromittiert irgendwo entfernen kann aus den Systemen. Und damit ist es natürlich auch safe. Aber, und das ist so der andere Approach, das langt natürlich nicht aus. Und was man dann noch machen kann, ist, man kann Detektionsmechanismen implementieren, die einfach einen Ransomware-Befall dann schon detektieren können und dann gewisse Aktionen vollautomatisch dann auch machen können. Und das setzt die Dell sehr, sehr stark auf ein Produkt namens Progress Flowmon. Das ist letzten Endes eine NDR, also Network Detection and Response Lösung, die hingeht und erkennt, Moment, da passiert jetzt gerade irgendwas, und da werden jetzt irgendwelche Files von dem Benutzer oder dem Account abc.de dann auch wirklich verschlüsselt und diese Lösung ist dann in der Lage, gewisse Aktionen auszulösen. Und das Ganze kommt dann so ein bisschen im Duo mit einer Lösung namens Superna iClass. Superna iClass ist dann eine Lösung, die eigentlich aus dem Compliance-Bereich kommt, aber die gibt's schon sehr, sehr lange, auch im Bereich von Data Security oder Storage Security. Ich kannte die schon seit vielen, vielen Jahren im Zusammenhang mit der PowerScale. Und Superna ist dann in der Lage, quasi hinzugehen und Zugriffe auf das Share abzutrennen, dafür zu sorgen, dass eben keine weiteren Files mehr verschlüsselt werden können, aber auch dafür zu sorgen, dass die Files, die durch Ransomware kompromittiert worden sind, auf individueller Basis wiederhergestellt werden können. Und das ist echt eine coole Geschichte, weil Snapshots alleine sind nicht unbedingt die einzigen Heilmacher. Weil stellt euch mal vor, ihr habt einen Ransomware-Befall und habt einen Snapshot von euren Daten, die jetzt irgendwie einen halben Tag alt sind. Tut ihr diesen Snapshot zurückholen, verliert ihr auch einen halben Tag an Produktivität in eurem Unternehmen. Deswegen ist halt diese Kombination aus WORM, aus Progress Flowmon und aus Superna so cool, weil in dem Moment, wo was detektiert wird, sofort irgendwelche Snapshots generiert werden, dann über Superna dann die Daten, einzelne Daten wiederhergestellt werden können. Das heißt, ihr habt ein deutlich, deutlich geringeres RPO-Target dann irgendwo. RPO steht für Recovery Point Objective, also wie viele Daten sind tolerierbar. Und natürlich dadurch, dass ihr das ganz, ganz rasiermesserscharf und chirurgisch präzise machen könnt, auch eine geringere RTO. Und RTO steht für Recovery Time Objective, also wie viel Zeit ist denn tolerabel, bis ich auf meine Daten wieder zugreifen kann und meine Services dann auch wieder zur Verfügung stellen kann. Also ihr seht, ich bin schon relativ begeistert von diesem Dreiklang aus Worm, aus Progress Flowmon und aus Superna, gerade in dem Bereich der unstrukturierten Datenablage. Ich glaube, das ist eine ganz coole Geschichte und da hat bei mir so ein bisschen Klick gemacht und gesagt, okay, nicht nur das Thema Worm, sondern auch die intelligente Kombination aus mehreren Mechanismen, die auch miteinander reden und dann automatische Aktionen auslösen. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Treiber da, was uns helfen kann, unsere Umgebung sicherer zu machen und für uns als Berater mit ganz spannenden Lösungen da auch tatsächlich dann am Markt zu agieren. Und das ist dieses Automatisieren, da möchte ich noch mal ein bisschen was dazu sagen. Es gibt durchaus NDA-Software, die in der Lage ist, Sachen zu detektieren, dann mit einem beispielsweise SOC, was irgendwo im Hintergrund dann nachgeschaltet ist, irgendwie zu identifizieren und irgendwelche Aktionen auszuführen. Aber in der Regel geht da wirklich viel Zeit verloren. Bei der Live-Demo, die ich gesehen habe, war das quasi instant, wo entsprechend in den entsprechenden Lösungen dann auch eine Aktion erfolgt hat. Und das fand ich wirklich echt super und hat mir wirklich sehr viel Spaß bereitet. Also falls ihr dazu noch weitere Fragen habt oder Informationen haben wollt, wendet euch ruhig vertrauensvoll an mich. Ist gar kein Problem. Aber anyway, long story short, das war nicht das einzige Thema, was mich so ein bisschen fasziniert hat. Das andere Thema war das Thema Artificial Intelligence. Kommen wir, wie gesagt, zum Thema künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz oder AI, Artificial Intelligence, ist aktuell der Hansdampf in allen Gassen und wird wirklich durch jedes Medium, durch jede Firma getrieben. Das hat aber auch tatsächlich Gründe. Und zwar, ich teile absolut die Einschätzung, dass Unternehmen, die sich heute nicht mit dem Themenbereich künstliche Intelligenz beschäftigen, dass diese Unternehmen bereits im Abseits stehen und von ihrer Competition dann auch ein Stück weit die Rücklichter dann irgendwo sehen. Das hat vor einigen Jahren schon mit AI-enabled Produkten angefangen, wie einer CrowdStrike, wie einer Vectra und so weiter und geht jetzt dann auch in die klassische Wertschöpfungskette von klassischen IT-Systemhäusern oder Produktanbietern dann auch entsprechend über. Das ist einer der Gründe, warum beispielsweise wir als Serviceware hingegangen sind und relativ früh auch schon eine Kooperation mit der TU Darmstadt dann auch gesetzt haben, am Lehrstuhl mit künstlicher Intelligenz und das Ganze auch traduiert haben und übernommen haben in viele unserer Produkte. Aber über die möchte ich gar nicht sprechen, sondern ich möchte über das Thema künstliche Intelligenz im Infrastrukturbereich dann auch irgendwo ein Stück weit sprechen. Vielleicht erstmal, long story short, was ist denn überhaupt künstliche Intelligenz? Also man kann es relativ einfach beschreiben. Künstliche Intelligenz ist eigentlich so nifty Herangehensweisen von Computerprogrammen oder Lösungen und das in einem menschlichen, lesbaren, viel einfacher beherrschbaren Kontext. Und das Ganze hat eigentlich so ein bisschen an der breiten Öffentlichkeit so den Durchbruch erlebt in 2022 mit ChatGPT. Und das war, glaube ich, für viele so der Aha-Moment oder das Aha-Moment, wo man gesehen hat, ey, ich gebe da irgendwas in einen Prompt ein und da kommt auch wirklich was Verwertbares dann auch zurück. Für mich war das im Nachhinein eigentlich so ein bisschen der iPhone-Moment von künstlicher Intelligenz. Was meine ich damit? Als Steve Jobs in der Keynote 2007 das iPhone vorgestellt hat mit den berühmten Worten, es ist ein MP3-Spieler, es ist ein Computer, es ist ein Handy und so weiter, war das eine absolute durchbrechende Sache für die Smartphones im Allgemeinen. Und es gab früher ja auch schon intelligente Devices und Smartphones. Compaq beispielsweise, Psion beispielsweise, andere Lösungen, die auch einen ähnlichen Approach gefahren haben. Und Apple war bei weitem nicht das Most Technology Advanced Product da wirklich am Markt. Aber was Steve Jobs und Apple da auch verstanden haben, waren, dass wenn man Technologie einfach nutzbar macht, dass Technologie dann erst auch wirklich den Durchbruch auch in der breiten Masse dann irgendwo auch erleben kann. Und genau das ist 2007 dann mit dem iPhone dann auch passiert. Und da gibt's viele Beispiele für so Breakthrough Technology oder Points of Breakthrough dann in der Technologie, in der IT-Technologie. Und für künstliche Intelligenz war das aus meiner Seite sicherlich in 2022 dann ChatGPT. Und wenn man heute Lösungen sieht, wie beispielsweise Adobe Firefly, wo ihr einfach Beschreibungen eingebt und Bilder dann für euch dann generiert werden oder Midjourney oder andere Geschichten, Und das sind alles Anwendungsbereiche im Bereich der AI, die sich Gen-AI nennen, also Generative AI, wo die künstliche Intelligenz, wenn ihr normal menschlich mit ihr sprecht, ein vorzeigbares Ergebnis dann generieren kann. Das ist aber bei weitem nicht der einzige Einsatzzweck von künstlicher Intelligenz. Ich kann euch da wirklich nur empfehlen, sucht mal in Google nach dem, oder in YouTube besser gesagt, nach einem kurzen Filmchen namens I Am AI von Nvidia. Und schaut euch das Filmchen einfach mal an. Ich fand es sehr beeindruckend, als es uns auf der Stage gezeigt worden ist. Und ich glaube, das trifft das Ganze auch zu. Wir sind hier am Anfang einer Reise, die einen sehr, sehr starken Eindruck machen wird auf die Art, wie wir mit Computern umgehen werden. Und ich glaube, es wird auch ziemlich viel ändern an den IT-Rollenbildern und dem Verständnis von uns in der IT. Ich glaube, wir werden viel mehr Data Scientists erleben. Wir werden viel mehr Leute erleben, die auch als Jobbeschreibung haben, mit künstlicher Intelligenz besser umgehen zu können. Also Worte so genau zu beschreiben, dass genau das Outcome dann rauskommt aus dem AI-Programm, was ich mir als Unternehmen dann letzten Endes irgendwo auch wünschen wollen würde. But anyway, wichtig ist halt, dass das wirklich ein Breakthrough-Moment dann auch irgendwo war und dass unsere Landschaft in der IT verändern wird. Das heißt aber auch, dass sowohl für uns als Benutzer als aber auch für unsere Kunden das Training von AI-Modellen mit mittels Deep Learning, Machine Learning und so weiter immer wichtiger werden wird und auch ein Use Case werden wird für die Anschaffung von informationstechnologischen Komponenten und Systemen. Und genau da kommt dann auch die Dell EMC wieder zum Einsatz, weil sie eben hier ein Full-Stack-Provider sein kann, die das Ganze auch anbieten kann. Und da gibt's einen ganz spannenden Ausspruch von Michael Dell dazu. Er hat gesagt, if AI is a rocket ship, the data is the fuel. So, also übersetzt quasi, wenn künstliche Intelligenz die Rakete ist, dann ist die Daten der Treibstoff für die Rakete, um die Rakete irgendwo in die Umlaufbahn zu schießen oder wegzuschießen. Und das trifft auch tatsächlich zu, weil ihr müsst euch ja vorstellen, dass das, was wir in die Prompts da eintippen, ja ein Ergebnis ist einer gelernten künstlichen Intelligenz sozusagen. Ja, das bedeutet, die Modelle sind trainiert worden, es ist mit viel Daten jongliert worden, ihr braucht eine massive Anzahl an Informationen und Daten, um eine künstliche Intelligenz dann auch entsprechend zu trainieren oder ein Modell besser gesagt zu trainieren. Und genau das ist der Punkt, wo dann auch, ich sag mal, Systeme für die Ablage von unstrukturierten Daten wie eine ECS oder wie eine PowerScale dann auch zum Einsatz kommen, weil die genau dann auch die Grundlage sein können, um diese Daten zur Verfügung zu stellen und das Ganze dann auch in ein Modell zu überführen, was dann auch in der Realität dann durch ein Unternehmen angeboten werden kann nach dem Training und auch genutzt werden kann. Und dafür gibt es tatsächlich sogar Building Blocks von der Dell, die von der Compute-Ebene über die GPU-Ebene, da ist ein sehr starkes Joint Venture mit der Nvidia zusammen dann auch mit am Start, bis zur Store-Ebene dann auch alles anbieten können und sagen können, hör zu, genau mit diesem Baustein könnt ihr jetzt euer AI-Modell dann auch entsprechend trainieren und auch lehren und damit entsprechend auch in die Entwicklung dann von den Use Cases dann auch irgendwo gehen. Long story short, ich fand das Event in Madrid wirklich sehr, sehr schön. Und schön nicht nur wegen dem Setting, sondern vor allem auch wegen den vielen unterschiedlichen Gesprächen, wegen den unterschiedlichen Möglichkeiten, sich mit Leuten auch all around Europe auch austauschen zu können und vor allem auch mal einen technischen Einblick da zu bekommen, was sind denn so, ich sag mal, heutzutage Möglichkeiten in der IT, fernab von dem klassischen Data Storage dann auch, hinzugehen und Use Cases und Mehrwerte für die Kunden dann auch zu generieren. Heißt aber auch für uns, wenn wir als IT-Berater in die Ansprache reingehen, es ist nicht so sehr, wie viel Storage brauchst du und wie lange soll der Storage dann in der Wartung laufen, sondern es heißt auch zu verstehen, was macht der Kunde mit den Daten? Was sind mögliche Mehrwerte, die man dem Kunden mit den Daten dann auch aufzeigen kann? Und was sind Chancen dann auch, gemeinsam mit unseren Kunden da in diesen Bereichen zu wachsen, in dieser aktuellen Goldgräberzeit künstlicher Intelligenz dann auch zu wachsen? Ich hoffe, diese kleine Nachlese und diesen kleinen Eindruck von mir zu dem Dell EMC UDS Partner Summit hat euch ein Stück weit dann auch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Abo da auf YouTube oder schreibt irgendwas bei Apple Podcast dann auch entsprechend rein in iTunes, dass man sich das Ganze dann entsprechend auch durchlesen kann. Und ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall noch wunderschöne kommende Tage. Kommt gut in den schönen Herbst dann rein. Bis dann, euer IT-Camper.